Prolog. Der Tag des Mordes. Sonntag, 16. Dezember. Es war 6:30 Uhr früh. Im Palast de Verbier war noch alles dunkel. Draußen war es stockfinster und es schneite heftig. Im 6. Stock öffnete sich der Personalaufzug. Ein Angestellter des Hotels erschien mit einem Frühstückstablett und ging Richtung Zimmer 622. Als er es erreichte, sah er, dass die Tür nicht ganz geschlossen war. Licht sickerte durch den Spalt. Er machte sich bemerkbar, erhielt jedoch keine Antwort. Also beschloss er einzutreten, da er annahm, die Tür sei für ihn offen gelassen worden. Was er dort vorfand, entriss ihm einen Schrei. Er rannte davon, um seine Kollegen zu informieren und den Notarzt zu rufen. In dem Maße, wie sich die Nachricht im Palast verbreitete, gingen in sämtlichen Etagen nach und nach die Lichter an. Auf dem Teppichboden von Zimmer 622 lag eine Leiche. Erster Teil. Vor dem Mord. Kapitel 1. Liebe auf den ersten Blick. Zu Beginn des Sommers 2018, als ich mich ins Palast de Verbier begab, ein exquisites Schweizer Alpenhotel, hätte ich niemals erwartet, dass ich meine Ferien damit zubringen würde, ein etliche Jahre zuvor in diesem Haus begangenes Verbrechen aufzuklären. Der Aufenthalt sollte mir nach 2 kleinen persönlichen Katastrophen, die sich in meinem Leben ereignet hatten, etwas Ablenkung bieten. Doch ehe ich Ihnen erzähle, was sich in jenem Sommer zutrug, muss ich zunächst einmal auf den Ursprung der ganzen Geschichte zurückkommen. Den Tod meines Verlegers Bernard de Fallois. Bernard de Fallois war der Mann, dem ich alles verdankte. Mein Erfolg, meine Bekanntheit waren sein Verdienst. Dass man mich Schriftsteller nannte, war sein Verdienst. Dass man mich las, war sein Verdienst. Als ich ihn kennenlernte, war ich nichts als ein unveröffentlichter Autor. Er hatte aus mir einen Schriftsteller gemacht, dessen Romane in der ganzen Welt gelesen wurden. Bernard, der immer wie ein vornehmer Patriarch wirkte, war eine der herausragendsten Persönlichkeiten der französischen Verlagswelt gewesen. Für mich war er ein Vorbild und vor allem, trotz der 60 Jahre, die uns trennten, ein guter Freund gewesen. Bernard war im Januar 2018 verstorben, in seinem 92. Lebensjahr. Und ich hatte auf seinen Tod reagiert, wie es jeder Schriftsteller getan hätte. Ich begann, ein Buch über ihn zu schreiben. Ich widmete mich diesem Projekt mit Leib und Seele, zurückgezogen ins Arbeitszimmer meiner Wohnung in der Avenue Alfred Bertrand Nr. 13 im Genfer Champelle-Viertel. Wie immer, wenn ich schrieb, duldete ich nur einen Menschen in meiner Nähe, meine Assistentin Denise. Sie war die gute Fee, die über mich wachte. Stets bester Laune organisierte sie meine Termine, sichtete und sortierte die Leserbriefe, las und korrigierte, was ich zu Papier gebracht hatte. Nebenbei füllte sie meinen Kühlschrank und versorgte mich mit Kaffee. Schließlich übernahm sie noch die Funktion eines Bordarztes, indem sie in mein Arbeitszimmer platzte, als beträte sie ein Schiff nach endloser Überfahrt und mir Ratschläge für meine Gesundheit angedeihen ließ. »Gehen Sie doch mal raus«, befahl sie freundlich. »Drehen Sie eine Runde durch den Park, um Ihren Kopf zu lüften. Seit Stunden hocken Sie hier drin.« »Ich war heute Morgen schon joggen«, erinnerte ich sie. »Ihr Hirn braucht in regelmäßigen Abständen frischen Sauerstoff«, beharrte sie. Es war beinahe schon ein tägliches Ritual. Ich fügte mich und ging raus auf den Balkon vor dem Büro. Dort füllte ich meine Lungen mit ein paar tiefen Zügen kühler Februarluft, um mir dann mit einem amüsierten und herausfordernden Blick eine Zigarette anzuzünden. Sie protestierte empört. »Wissen Sie was, Joël? Ich werde Ihren Aschenbecher nicht leeren, damit Sie mal sehen, wie viel Sie rauchen.« Jeden Tag hielt ich mich an die mönchische Routine, die ich mir in den Schreibphasen auferlegte und die aus 3 unerlässlichen Etappen bestand. Im Morgengrauen aufstehen, eine Runde laufen gehen und bis zum Abend schreiben. Indirekt machte ich also dank dieses Buches die Bekanntschaft von Sloane. Sie war meine neue Etagennachbarin. Seit sie vor kurzem eingezogen war, redeten sämtliche Hausbewohner über sie. Ich für meinen Teil hatte sie noch nie gesehen, bis zu jenem Morgen, an dem ich ihr bei der Rückkehr von meiner täglichen Trainingseinheit zum ersten Mal über den Weg lief. Auch sie kam gerade vom Joggen und wir betraten gemeinsam das Gebäude. Ich verstand sofort, warum Sloane in der Nachbarschaft auf so einhellige Zustimmung stieß. Sie war eine hinreißende junge Frau. Wir grüßten einander nur höflich, dann verschwand jeder in seiner Wohnung. Ich blieb mit einem verzückten Lächeln hinter meiner Tür stehen. Diese kurze Begegnung hatte genügt, damit ich mich ein bisschen in sie verliebte. Bald hatte ich nur noch eines im Sinn, Sloane kennenzulernen. Zuerst versuchte ich, ihr übers Laufen näher zu kommen. Sloane ging beinahe jeden Tag joggen, doch zu unregelmäßigen Zeiten. Ich irrte Stunden durch den Bertrand-Park in der verzweifelten Hoffnung, sie zu treffen. Dann sah ich sie plötzlich einen Weg entlang rennen. Meist gelang es mir nicht, sie einzuholen, und ich ging stattdessen zu unserem Haus zurück, um sie am Eingang zu erwarten. Vor den Briefkästen trat ich von einem Bein aufs andere, und wenn Nachbarn kamen oder gingen, tat ich jedes Mal so, als wollte ich gerade die Post holen, bis sie endlich auftauchte. Sie ging lächelnd an mir vorbei, was mich zugleich dahinschmelzen ließ und aus der Fassung brachte. Bis mir etwas Intelligentes einfiel, was ich hätte sagen können, war sie längst in ihrer Wohnung verschwunden. Von Madame Armanda, der Concierge des Hauses, erfuhr ich schließlich etwas mehr über Sloane. Ihre Mutter war Engländerin, der Vater Anwalt. Sie selbst war Kinderärztin und 2 Jahre lang verheiratet gewesen, doch die Ehe hatte nicht funktioniert. Sie arbeitete in der Genfer Universitätsklinik, mal tagsüber, mal in der Nachtschicht, was erklärte, warum es mir so schwer gefallen war, ihre Routinen zu verstehen. Nachdem das mit dem Joggen gescheitert war, beschloss ich, eine andere Methode anzuwenden. Ich erteilte Denise den Auftrag, das Treppenhaus durch den Türspion zu überwachen und mir Bescheid zu geben, wenn sie sie sah. Sobald Denise' Schrei ertönte, »Sie verlässt ihre Wohnung«, stürmte ich, geschniegelt und gestriegelt, aus meinem Büro und erschien meinerseits auf dem Treppenabsatz, als wäre es reiner Zufall. Doch wir wechselten nie mehr als einen Gruß. Meist ging sie zu Fuß hinunter, was jede Konversation im Keim erstickte. Ich folgte ihr, doch wozu? Auf der Straße angekommen, verschwand sie. Die wenigen Male, die sie den Aufzug nahm, blieb ich stumm, und betretenes Schweigen breitete sich in der Kabine aus. In beiden Fällen kehrte ich anschließend unverrichteter Dinge in meine Wohnung zurück. »Und?« wollte Denise wissen. »Nichts und«, murrte ich. »Sie sind wirklich eine Niete, Joelle. Nun geben Sie sich doch mal ein bisschen Mühe.« »Ich bin eben schüchtern«, erklärte ich. »Also bitte, erzählen Sie mir doch nichts. In den Fernsehstudios wirken Sie überhaupt nicht schüchtern, weil Sie im Fernsehen den Schriftsteller sehen. Joelle dagegen ist ganz anders. Hören Sie, Joelle, es ist wirklich nicht so schwer. Sie klingeln an ihrer Tür, schenken ihr Blumen und laden sie zum Essen ein. Sie sind zu faul, zum Floristen zu gehen, ist es das? Soll ich mich darum kümmern?« Und dann war da dieser Abend im April, in der Genfer Oper, wo ich mir allein eine Aufführung von Schwanensee ansah. Als ich in der Pause hinausging, um eine Zigarette zu rauchen, stand sie plötzlich vor mir. Wir wechselten ein paar Worte, und da die Glocke zum 2. Akt bereits läutete, schlug sie vor, nach dem Ballett noch etwas trinken zu gehen. Wir trafen uns im Remords wieder, einer Bar ganz in der Nähe. So trat Sloane in mein Leben.